Und wenn dann jemand anruft und sagt, typisch Lügenpresse, man muss sich auch mal überlegen, wo das Wort herkommt und die Geschichte und Bedeutung, dann finde ich das ehrlicherweise völlig übertrieben und unangebracht.
Kreis und quer, der Podcast Ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
Der Tag, an dem diese Folge hier erscheint, das ist der 3. Mai. Und dieser Tag, das ist nicht nur ein wichtiger Tag für uns.
Ja, denn heute ist der Internationale Tag der Pressefreiheit. Und an diesem Tag soll auf die Bedeutung der Pressefreiheit für die Existenz von Demokratien aufmerksam gemacht werden. Eine Demokratie steht und fällt eben auch mit der Pressefreiheit.
Genau so ist es. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kreis und Quer, ein Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Leslie Schmidt.
Und ich bin Hagen Wolf. Jo, Pressefreiheit. Und wir wollen in diesem Podcast jetzt nicht den globalen Blick drauf werfen, sondern eben den lokalen.
Wie sieht es denn hier vor Ort aus, also in und um Bremen? Wie ist das Gefühl bei den Kolleginnen und Kollegen? Ist es schwieriger geworden, frei und unabhängig zu arbeiten oder kommt es immer wieder zu Bedrohungen oder ähnlichen Szenarien?
Und apropos Bedrohung. Vor kurzem, am 2. Februar, haben über 100 Landwirte und Handwerker mit ihren Fahrzeugen vor den Toren der Mediengruppe Kreiszeitung demonstriert. Der Geschäftsführer der Mediengruppe Kreiszeitung, Henning Schröder, der war vor Ort und ich habe mit ihm über diese Aktion geredet. Herr Schröder, was waren Ihre ersten Gedanken, als Sie erfahren haben, dass an diesem Freitagabend eine Demonstration von mehreren Landwirten und Handwerkern hier vor dem Gebäude der Kreiszeitung stattfinden soll?
Na, als erstes war ich erstmal sehr perplex, weil ich mir das überhaupt nicht vorstellen konnte, dass jemand gegen uns, gerade in dieser Thematik, da ging es ja eigentlich nur erstmal noch um die Thematik Landwirtschaft, dass jemand uns gegenüber protestieren wollte, dass wir nicht korrekt berichtet hätten oder sonstiges. Also das war völlig überraschend erst einmal.
Ruft man da gleich die Polizei oder was macht man da als erstes dann als Handlung?
Erstmal haben wir uns zweimal geschüttelt und dann haben wir nochmal versucht, ein bisschen weiter zu recherchieren. Das ist ja erstmal unsere Aufgabe. Wo kommt es her? Was wollen die? Und ja, letztendlich haben wir uns natürlich auch nochmal mit der Polizei in Verbindung gesetzt. Falls es zu einer etwaigen Blockade kommen sollte, dass entsprechende Maßnahmen ergriffen werden konnten. Und die Polizei war da aber schon informiert, weil auch die in den sozialen Medien wohl mitliest.
Nun ist dieser Abend dann gekommen und es gab über 100 Fahrzeuge, die da angekommen sind. Sie sind dann auch rausgegangen, haben mit den Leuten geredet. Handwerker fühlten sich nicht so richtig berücksichtigt in der Presse mit der Berichterstattung. Wie waren die Gespräche selber vor Ort dann mit den Leuten?
Ja, also eigentlich unterm Strich waren es gute Gespräche. Die waren ganz friedlich, zumindest die an vorderster Reihe gestanden haben, mit denen konnte man vernünftig reden. Ich konnte denen hoffentlich auch klar machen, dass wir eigentlich für deren Anliegen der falsche Ansprechpartner war, weil wir sind eine Lokalzeitung, die in einigen Landkreisen erscheint. Wir sind keine bundespolitische Zeitung, keine überregionale Zeitung, die direkt mit der Ampelkoalition in Berlin spricht oder mit dem Landwirtschaftsministerium oder sonstiges. Ich will es mal vielleicht so bezeichnen, vielleicht etwas zu naiv gewesen, was denn die Lokalzeitung bundespolitisch für eine Bedeutung hat.
In bezüglich welcher Berichterstattung waren die jetzt unzufrieden mit der Kreiszeitung?
Den Handwerksbetrieben geht es ja vielleicht nicht wirklich anders als allen anderen Unternehmen, die sich mit Bürokratie und mit schwierigen Nachfolgeregelungen an den Arbeitsplätzen herumschlagen. Diese Problematiken haben wir ja alle. So, und das wollten sie einmal kundtun. Sie hatten da, ich glaube, 10 Punkte, die sie uns gegeben haben, die wir dann auch bei uns abgedruckt haben, die wir aber hier vor Ort und selbst auch die Verwaltung vor Ort gar nicht erfüllen können, sondern das Politik, die wird in Berlin gemacht und wir haben es bei uns in die Zeitung gesetzt und wir haben es an bestimmte Personen weitergeschickt. Sagen wir mal, wir haben natürlich hier auch Bundestagsabgeordneten, denen haben wir es zugeleitet. Mehr können wir dann auch nicht machen.
Die Demonstration also größtenteils bezüglich Forderungen, die nicht uns betreffen, die Kreiszeitung, sondern für die Politik in Berlin oder im Land zuständig sind. Für mich gibt es da zwei Möglichkeiten. Entweder waren die wirklich so naiv und haben geglaubt, dass wir das ändern könnten, oder sie haben bewusst eine Bedrohungslage aufgebaut für die Kreiszeitung nach dem Motto, schaut mal zu, wenn ihr nicht so wollt wie wir, dann können wir ganz schön was Druck auf euch ausüben.
Ja, also bei den Veranstaltern, letzteres glaube ich nicht, weil das wollten die nicht und sie wollten uns nicht blockieren, sie wollten einfach nur auf sich aufmerksam machen. Es hat natürlich dann irgendwo, ja, die wurden selber überrollt von der Hysterie, die dann entstanden ist, weil sich einige vielleicht doch ein bisschen andere Gedanken haben dabei, gleich gesagt haben, jo, wir wollen die Kreiszeitung mal richtig blockieren, da kommt keine Zeitung raus, da kommt gar nichts, da passiert nichts. Wir wollen uns damit Traktoren oder sonstigen LKWs vor die Tore stellen und wir die Produktion zum Erliegen bringen. Das kann es natürlich nicht sein, weil das wäre dann schon eine Einschränkung der Pressefreiheit. Denn man muss einfach auch als Landwirt aushalten können, dass wir, wenn es denn dann zu Demonstrationen kommt, auch die Gegenseite mal zu Wort kommen lassen, nämlich die ältere Dame oder der ältere Herr, die zur Dialyse morgens muss und einfach nicht durchkommt oder einfach zum Arzttermin oder sonstiges, die müssen wir auch zu Wort kommen lassen. Und das gehört zu einer Demonstration, wie die Landwirte es vollzogen haben, auch dazu. Bei jedem Streik der Lokführergesellschaft oder der Lufthansa oder sonstiges berichten wir ja auch immer über die Gegenseite. So, was hat das für Einschränkungen? Da ist aber noch keiner auf die Idee gekommen zu sagen, so, jetzt wollen wir auch mal die Zeitung blockieren.
Gab es im Nachhinein noch irgendwelche Reaktionen auf nach dieser Demonstration?
Nein, es gab keine Reaktion mehr.
Rechnen Sie noch mit weiteren Aktionen?
Nein.
Ja, soweit Henning Schröder, Geschäftsführer der Mediengruppe Kreiszeitung.
Und einer, der lange Zeit als Journalist gearbeitet hat und arbeitet, ist der Chefredakteur der Mediengruppe Kreiszeitung, Hans Wilms. Und von dem wollte ich wissen, was sich so die letzten Jahre geändert hat bezüglich Bedrohungslage von Journalisten und Journalistinnen, auch hier im lokalen Bereich.
Also wenn wir über den Lokaljournalismus reden, würde ich sagen, ist er auf jeden Fall nicht gefährlicher geworden. Er ist sicherlich komplizierter geworden. Er ist nicht einfacher geworden. Wir haben natürlich mehr Quellen, die wir nutzen können. Das ist gut so. Aber im Laufe der Jahre haben sich auch viele Behörden, Vereine, Institutionen derart professionalisiert, dass wir nicht mehr so ungefiltert an Informationen kommen wie vielleicht vor 20, 30 Jahren.
Wird der Beruf noch so respektiert, wie es vor 30, 35 Jahren war?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, viele respektieren ihn noch und erkennen ihn auch noch an. Aber in Zeiten, in denen die Verschwörungstheoretiker und andere Menschen keine Gelegenheit auslassen, die Realität für sich gerade zu biegen oder umzuinterpretieren, erfahren natürlich wir auch Kritik. Wir seien ja die Mainstream-Medien. Wir würden ja nur das schreiben, was der Bürgermeister oder der Kanzler oder mit wem wir auch gerade zusammenarbeiten möchte, was ehrlicherweise totaler Quatsch ist.
Wir müssen ja immer nah an den Entscheidungsträgern sein, um Informationen zu bekommen. Besteht da nicht die Gefahr oder bestand nicht die Gefahr in der Vergangenheit, dass man vielleicht zu nah dran war und dass man dann vielleicht das Kritische so ein bisschen vergessen hat und eher dann vielleicht ein Sprachrohr wurde?
Nein, das glaube ich nicht. Ich will nicht ausschließen, dass es in der einen oder anderen Redaktion tatsächlich so ist, aber ein gut ausgebildeter Journalist wird schon zwischen einer gewissen Enge oder Nähe, sagen wir mal, und der professionellen Distanz unterscheiden können. Natürlich, wenn ich Lokaljournalist bin und in der Gemeinde lebe, in der ich auch arbeite, dann laufen mir natürlich auch die wichtigen Gesprächsteilnehmer wie Bürgermeister oder der Polizist oder wer auch immer über den Weg auf dem Wochenmarkt oder wo man sich gerade aufhält. Und man hofft natürlich auch immer, dass man das eine oder andere bekommt, also an Tipps oder Hinweisen. Das geht natürlich leichter, wenn man einen guten Draht zueinander hat, aber wir dürfen keine Angst davor haben, auch diesen Draht mal, ich will nicht gleich sagen, durchzuschneiden, aber wir dürfen keine Angst haben, uns auch unbeliebt zu machen. Ich sage immer, unser Job ist es nicht, everybody's darling zu sein, unser Job ist es, unabhängig und möglichst neutral zu berichten.
Und du als Chefredakteur passt ja darauf auf, dass wir unabhängig berichten. Wie machst du das?
Ja, indem ich den Kollegen Rückhalt gebe. Ich glaube, das ist schon wichtig. Also ihnen die Sicherheit gebe oder Sicherheit vermittle, dass sie keine Berührungsängste haben müssen, dass sie auch nicht einknicken, wenn wir bedroht werden. Wenn du das schreibst, dann folgt dieses oder jenes. Ich glaube, das ist schon ganz wichtig, den Kolleginnen und Kollegen deutlich zu machen, hey, die unabhängige Berichterstattung ist unser höchstes Gut und da habt ihr einen Chefredakteur, der dafür gerade steht und euch den Rücken frei hält.
Wenn wir bedroht werden, kommt sowas öfters vor oder kommt sowas vor, dass du bedroht wirst?
Ich mache den Job ja schon so lange, vielleicht erkenne ich dann die eine oder andere Bedrohung gar nicht. Aber ja, man wird eher mal beschimpft, dass man wirklich derart bedroht wird, dass man Angst haben muss um Leib und Leben, Gesundheit oder um sein Auto. So nach dem Motto, wir wissen, wo dein Auto steht. Nein, ehrlicherweise glaube ich das nicht. Ich habe es zumindest nicht in Erinnerung.
Es muss ja nicht jeder zufrieden sein mit dem, was wir berichten. Aber du kriegst ja auch Leserbriefe und die sind ja auch mit Kritik beinhaltet. Hat sich diese Kritik verschärft? Ist die persönlicher geworden in den letzten Jahren?
Naja, wenn wir beleidigt werden, auch wenn wir Leserbriefe prüfen und veröffentlichen, legen wir natürlich Kriterien an. Und wenn wir dort wirklich beleidigt werden im Sinne von Straftatbestand, das ist eine Beleidigung, dann wird der Brief auch nicht veröffentlicht. Aber deutliche Kritik stecken auch wir in den Leserbriefen ein. Aber ich veröffentliche sie trotzdem, weil das ist auch ein Beitrag zur Meinungsvielfalt.
Du hast mal gesagt, dass die Entwicklung der KI fast schon gleichzusetzen ist mit der Erfindung des Buchdrucks Gutenberg. Wobei man sagen muss, das war eigentlich eine gute Sache, während die KI auch viele negative Sachen haben kann. Nämlich Fake News erstellen, Fake Bilder erstellen und so weiter. Muss ich die Arbeit eines Journalisten, einer Journalistin dahingehend ändern, dass man nicht nur berichtet, sondern auch guckt, was ist Fake und was ist nicht Fake? Das bindet doch unheimlich viele Ressourcen.
Das ist so und das ist auch eine riesengroße Herausforderung. Ich würde mal sagen, im Augenblick würde ich Chancen und Risiken der künstlichen Intelligenz für unsere Branche ungefähr gleichgewichtet sehen. Aber du hast schon recht, woher kommt das Bild, woher kommt der Text, wer hat ihn geschrieben? Das gilt es in der Tat intensiver zu prüfen. Aber das ist ja nicht neu. Auch jetzt bekommen wir Pressetexte reingereicht und Bilder reingereicht und Photoshop gab es auch schon vor 15 Jahren. Also wenn wir dann von einem Verein ein Bild zugeschickt bekommen haben, wo vielleicht die Falten des Vorsitzenden nicht mehr zu sehen sind, ist das ja im Grunde genommen auch schon eine Bearbeitung, die fragwürdig ist. Und von daher müssen wir auch heute schon genau hingucken und mussten wir auch gestern schon genau hingucken, woher kommt was, über das wir berichten.
Blöderweise bekommen Internet meistens die Artikelklicks, die mit Tieren zu tun haben, die Verbrechen oder das Wetter beinhalten. Ja, welche Auswirkungen hat sowas auf den Journalismus, auf den politischen Journalismus?
Na, ich glaube, es stört uns nicht. Wahrscheinlich frustriert es uns eher nach dem Motto, für was interessieren sich unsere Leser? Wir können ja auch mittlerweile über Tools tracken, was in der Tageszeitung gelesen wird und sind manchmal überrascht, was gelesen wird und was nicht gelesen wird. Da gilt bei mir nach wie vor die Maxime, natürlich müssen wir unterhalten, aber was viel wichtiger ist, wir müssen berichten, was ist. Und da sind die relevanten Themen ganz entscheidend. Was bedeutet die Geschichte, über die wir schreiben, für unsere Leser? Was bedeutet das für den Verkehr, für Bildung, für Handel, für Freizeit? Also wichtig ist mir wirklich, die relevanten Themen einer Gemeinde zu erkennen, weil dann machen wir uns auch unverzichtbarer. Wenn wir nur noch Tierbilder bringen oder nette Geschichten, nette Porträts, wie gesagt, die gehören auch in eine Zeitung, die Mischung macht's, aber da sind Klicks für mich nicht so entscheidend.
Wie sehr nervt dich das, wenn wir als Lügenpresse bezeichnet werden?
Extrem, extrem, extrem. Also es macht mich auch wütend und man muss aufpassen, dass man da gelassen bleibt, weil entscheidend ist ja, wer sagt es und wie wird's gesagt. Mir wird das ganz häufig zu flapsig nebenher gesagt. Wir machen ja auch Fehler. Das Blöde für so eine Printredaktion ist ja, die Fehler, die wir machen, stehen in der Zeitung. Das ist natürlich doof. Die Fehler, die uns bewusst sind, die korrigieren wir auch in der nächsten Ausgabe. Sie sind jetzt mal in der Welt und das ist ärgerlich. Und wenn dann jemand anruft und sagt, typisch Lügenpresse, man muss sich auch mal überlegen, wo das Wort herkommt und die Geschichte und Bedeutung, dann finde ich das ehrlicherweise völlig übertrieben und unangebracht.
Ja, aus dem Gespräch nehme ich jetzt mal mit, es ist nicht einfacher geworden.
Ja, und ich glaube, es wird auch in Zukunft nicht einfacher werden. Es gibt ja mehrere Berufsverbände, die sich für die Belange von Journalisten und Journalistinnen einsetzen. Und eine davon ist der Deutsche Journalistenverband.
Und die Vorsitzende für den Landesverband Bremen ist Regine Suhling-Williges. Und auch mit ihr haben wir über das Thema Pressefreiheit vor Ort gesprochen. Also die NGO Reporter ohne Grenzen, die bringt ja jedes Jahr ein Ranking raus zu den verschiedenen Ländern, wie die so mit der Pressefreiheit, wo die da so stehen.
Vor uns stehen vor allen Dingen die skandinavischen Länder, also Norwegen führt die Rangfolge an. das hat so seine Ursache in den Übergriffen gegenüber Journalistinnen und Journalisten, die stattgefunden haben. Vielfach auf Demonstrationen, viele davon auch tatsächlich in Ostdeutschland. Also unsere DJV-Kolleginnen und Kollegen da haben relativ viel mit dem Thema zu tun. Ich glaube einfach, die Hemmschwelle sinkt bei vielen Menschen.
Inwiefern hat dieser Begriff Lügenpresse dazu beigetragen, dass die Stimmung gegen Journalisten, Journalistinnen aggressiver geworden ist?
Also ich glaube, dieser Begriff kommt einfach aus der Szene. Die hat den ja gebildet. Also der Normalbürger hat sich jetzt nicht überlegt, dass wir alle für die Lügenpresse arbeiten. Ich finde, das sollten wir auch tatsächlich alle aus unserem Sprachgebrauch verbannen. Weil wir ja doch immer ausgewogen berichten und recherchieren. Wir hören alle Seiten.
Machen wir das alle?
Das sollten wir alle tun. Wenn es jemand nicht macht, macht das nicht richtig.
Und wie kannst du dagegen, könnt ihr vom Verband dagegen angehen, wenn man es nicht richtig macht? Klar, es gibt den Presserat und so weiter. Aber genau. Es gibt ja so viele Journalisten, Journalistinnen in Deutschland, die berichten. Wie kann man sicherstellen, dass da alle wirklich das richtig machen?
100%ig sicherstellen kannst du das nicht. Aber das sollten auch, das ist ja nicht nur eine Sache eines Journalistenverbandes, das ist auch Sache der Arbeitgeber. Auch die sind da gefordert, ganz egal, ob es Verlage sind oder öffentlich-rechtliche Sender. Die müssen da ihre, oder haben ja auch ihre Kontrollinstanzen durchaus und müssen eben auch ihre Menschen, die sie ausbilden, zu Journalistinnen und Journalisten, vernünftig ausbilden und am Ende auch vernünftig bezahlen.
Wir haben ja über diese Angriffe auf die Journalistinnen und Journalisten gesprochen, gerade im Zuge von Demonstrationen und Versammlungen, wo ja die Mehrheit der Angriffe war. Was macht das denn mit den Journalistinnen und Journalisten und vor allen Dingen auch mit der Pressefreiheit im Land?
Also ich weiß von Kolleginnen und Kollegen, die da betroffen sind, die dann durchaus auch natürlich Angst haben, zu einer Demo zu gehen. Die haben Angst, dass morgen dann eben Menschen vor der Haustür stehen und die eigene Familie behelligen, die man da eigentlich nicht treffen möchte. Also das macht schon was mit Kolleginnen und Kollegen, definitiv.
Kann der DJV da so eine Art Unterstützung bieten?
Also wir können als Berufsverband vor allen Dingen auch rechtlich unterstützen. Das machen wir auch. Also wir jetzt in Bremen waren mit so einem Fall tatsächlich noch nicht konfrontiert, anderswo aber schon. Also da unsere Rechtsunterstützung haben die Kolleginnen und Kollegen auf jeden Fall, die moralische natürlich auch.
Du bist ja jetzt schon 30 Jahre Journalistin und wie sind denn deine Erfahrungen mit puncto Pressefreiheit?
Also ich durfte schon relativ früh meine Erfahrungen damit sammeln. Als ich Abiturientin war, habe ich für die Schülerzeitung geschrieben hier in Sieke am Gymnasium und hatte da einen Artikel, der nannte sich Diktatur und Zensur an unserem Gymnasium, weil mein Schulleiter seinerzeit eine Schülerzeitungsausgabe nicht erscheinen lassen wollte, weil da ein kritischer Artikel drin war, der auch wo es auch um seine Person ging. Und ich habe aber gesagt, nee, das erscheint jetzt trotzdem. Also selbst meine Tutorin rief mich noch am Wochenende zu Hause an und bat mich, das alles zurückzuziehen. Und da habe ich gesagt, nein, das ist gedruckt, das wird auch verkauft, hat sich dann auch komplett verkauft. Und das entwickelte sich dann auch nach meinem Abitur noch so weit, dass ich mit Hilfe einer SPD-Landtagsabgeordneten eine Petition gestartet habe an den Petitionsausschuss des Niedersächsischen Landtages, der sich der Sache auch angenommen hat und dann eben festgestellt hat, dass ein Schulleiter so etwas nicht darf. Er darf nicht zensieren. Und das ist auch genau richtig. Das heißt, Eingriffe in die Pressefreiheit fangen manchmal schon relativ früh an. Und da muss man dann auch, muss man auch dagegen halten. Also das war damals sehr prägend für mich.
Das heißt ja, du hast die Pressefreiheit in dem Punkt dann verteidigt, in der Situation verteidigt. Würdest du denn sagen, dass Journalistinnen und Journalisten ihre Pressefreiheit heute mehr verteidigen müssen, als es früher der Fall war?
Nee, ich glaube, das muss man nach wie vor. Früher war das tatsächlich eher selbstverständlich, da war auch Demokratie selbstverständlich. Und das ist es heute nicht mehr. Und da die Demokratie nicht mehr selbstverständlich ist, gilt dasselbe auch für die Pressefreiheit. Die muss man genauso verteidigen.
Müssen Journalisten und Journalistinnen heute die Demokratie mehr verteidigen als früher? Ist die mehr gefährdet?
Die ist auf jeden Fall mehr gefährdet und das sollte uns allen bewusst sein, dass es nicht so selbstverständlich ist. Und wenn man sich in anderen Ländern umguckt, also ich war auch viel schon in Belarus unterwegs oder auch in Russland, das ist schon ein Geschenk, was wir hier haben, Demokratie und auch Pressefreiheit. Anderswo darf ich meine Stimme nicht selber auf den Wahlzettel setzen. Das erledigen andere für mich.
Ja, soweit Regine Suhling-Williges. Aber es gibt nicht nur heute einen Tag zu Ehren, sondern es findet auch bald ein Tag zum Feiern statt.
Denn am 23. Mai wird das Grundgesetz ganz große 75 Jahre alt.
Und ihr wisst schon, Grundgesetz, so Meinungsfreiheit, Würde des Menschen.
Und diesen Tag feiert natürlich auch die Mediengruppe Kreiszeitung und zwar mit einer Sonderausgabe.
Ja, und für diese Sonderausgabe verantwortlich ist Katja Menner aus unserer Redaktion. Ja, und klar wollten wir wissen, was denn alles in dieser Sonderausgabe drinstehen wird.
Da konzentrieren wir uns hauptsächlich auf die Grundrechte natürlich. Wir nehmen das zum Anlass, so ein bisschen einfach mal darüber zu sprechen, was ist eigentlich mit unserer Demokratie? Ist die so selbstverständlich? Müssen wir uns da vielleicht mal ein bisschen drum kümmern? Ja, wie geht's weiter? Was sind so für Zukunftsperspektiven auszumachen? Also wir haben zum Beispiel jetzt zwei Politikwissenschaftler, habe ich im Interview gehabt, die so ein bisschen die Entwicklung der Demokratie in Deutschland beobachtet haben. Das ist zum einen der Veit Selk, der sagt natürlich, die Demokratie ist am Ende und wir müssen uns auf was ganz Neues einstellen. Dafür hat er selber noch keinen Namen gefunden. Und auf der anderen Seite gibt es in Bremen einen Professor, der sich auch mit der politischen Theorie beschäftigt, der sieht es nicht ganz so kritisch. Also ganz verloren scheint unsere Demokratie nicht zu sein. Das fasse ich so ein bisschen in einem Artikel zusammen. Dann beleuchten wir im Einzelnen die Grundrechte. Dazu gibt es zum Beispiel Umfragen. Eine Kollegin hat sich in die Straßen gestellt und hat mal gefragt zum Thema Artikel 2, sind wir eigentlich eine Gesellschaft von Egoisten geworden? Ja, und wir haben natürlich auch junge Menschen befragt, wollten das nicht nur auf eine Altersklasse begrenzen. Wir haben an den Schulen gefragt, wir haben an den Grundschulen mit den Kindern gesprochen, was sie über Demokratie wissen. Gibt es zum Beispiel für alle Kinder die gleichen Rechte? Wir haben mit einem Menschen gesprochen, der aus der DDR geflüchtet ist zum Beispiel und die Unverletzlichkeit der Wohnung halt etwas sagt, wie wichtig das ist, dass man sich in seinem eigenen Zuhause auch sicher und unbeobachtet fühlen kann. Ja, so ganz viele bunte Geschichten, ganz viele unterschiedliche Darstellungsformen auch.
Das klingt ganz schön viel, was du eben aufgezählt hast. Wie viele Seiten hat die Sonderausgabe denn?
Wir planen mit 64 Seiten.
64 Seiten, okay. Und die Recherche, wie lange arbeitet ihr denn jetzt schon daran?
Ich habe mir das nicht im Kalender notiert. Ich würde mal sagen, 2 Monate vielleicht, so ungefähr. Also Sigi Schritt hatte ja die Idee dazu und hat das vorgestellt, relativ leidenschaftlich, was auch gut ist, so denke ich. Mal wenn er nicht so dafür brennen würde, würde es dieses Projekt nicht geben. Und dann kam das halt irgendwie über ein paar Wege auch dann zu mir und dann haben wir gesagt, okay, machen wir uns mal dran, setzen wir uns mal hin und machen ein redaktionelles Konzept. Das haben wir dann mit Herrn Wilms abgestimmt, also mit der Chefredaktion. Und ja, ich würde mal sagen, das war vor ungefähr 2 Monaten.
Katja, ja. Du hast, als du das Projekt gemacht hast, ich habe es gehört, hast du gesagt, für mich schließt sich jetzt ein Kreis.
Ja, das
was
ist
genau
so.
Hast du gemeint?
Ich habe angefangen zu studieren, weil ich für mich erstmal verstanden habe, dass Politik gar nicht so einfach ist. Und dass immer weniger Menschen verstehen, was passiert da eigentlich. Dann habe ich für mich überlegt, wenn ich es verstanden habe, habe ich ja die Möglichkeit, es später auch anderen zu erklären. Und insofern habe ich jetzt mit diesem Projekt tatsächlich genau das, dass ich den Leuten sagen kann, wie wichtig die Demokratie ist, dass es das nicht einfach so gibt oder selbstverständlich. Ich wache morgens auf und natürlich, so wie die Sonne aufgeht, bin ich in einem freien Land. Sondern ich muss auch was dafür tun. Damit ich überhaupt bereit bin, etwas zu tun, muss ich natürlich ein gewisses Verständnis dafür haben. Und das ist Aufgabe einer Zeitung, den Menschen dieses Verständnis beizubringen oder das Verständnis zu geben. Und das machen wir oder versuchen wir mit der Beilage.
Das macht ihr mit der Beilage am 23. Mai, 75 Jahre Grundgesetz. Aber wann genau erscheint die Beilage?
Sie ist für den 17. Mai geplant und wird im Endeffekt im kompletten Verbreitungsgebiet der Kreiszeitung oder der Mediengruppe Kreiszeitung erscheinen. Das heißt also im Verbreitungsgebiet Sieke, Diepholz, Rothenburg, Verden, die ganze Bandbreite und online vielleicht sogar noch ein bisschen mehr.
Ich würde mal ganz aufs Grundgesetz zurückkommen. Artikel 3, alle Menschen sind gleich. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Jetzt habe ich 2 Frauen hier stehen. Wie sieht's denn aus? Fühlt ihr euch gleichberechtigt?
Möchtest du anfangen?
Ich kann gerne anfangen. Also ich bin sehr liberal aufgewachsen und man hat mir immer gesagt, du kannst alles erreichen, wenn du dich nur anstrengst. Das ist so tief in mir verankert, dass ich eigentlich immer noch dran glaube. Ich merke natürlich, hier und da gibt es Unterschiede, die sind sicherlich auch, ja, ich sag mal, in der Natur der Sache ein bisschen geschuldet, würde ich sagen. Also vielleicht bin ich da ein bisschen konservativ, aber ich habe 2 Kinder zu Hause. Für die bin ich beruflich ein bisschen zurückgetreten. Das habe ich aber freiwillig getan, weil ich mit meinem Mann überlegt habe, wer von uns beiden kann denn was am besten. Er ist Elektriker, er kann ganz gut mit Strom und so weiter und ich kann ganz gut so mit anderen Sachen, zum Beispiel mit Hausaufgaben helfen und dann haben wir uns da so drauf geeinigt. Das ist also keine Sache gewesen, die mir irgendjemand anderes vorgeschrieben hätte, sondern habe ich selbst entschieden. Ich hätte auch anders entscheiden können, dann wäre ich weiterarbeiten gegangen.
Ja, also ich habe noch keine Kinder. Ich weiß nicht, wie das ist, aber natürlich die Natur der Sache. Die Frauen kriegen die Kinder, das ist klar, dass viele ja dann auch zu Hause bleiben wollen. Trotzdem, diese Gleichberechtigung von Männern und Frauen, die haben wir natürlich noch nicht. Da wird ja an vielen Stellen schon gearbeitet. Das sieht man ja alleine auch schon am Equal Pay Day zum Beispiel, oder die Gender Pay Gap, an dieser Lücke zwischen Männern und Frauen, was Gehälter angeht, was Verdienst angeht. Ich glaube, da wird an vielen Stellen schon darauf hingewiesen. Ich bin auch so aufgewachsen, dass ich alles werden kann, was ich möchte. Trotzdem glaube ich, da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben in der Gleichberechtigung.
Ich denke, die Kluft gerade, was diese Bezahlungsgeschichten angeht, wird ja im Moment auch noch viel größer dadurch, dass es immer weniger Tarifverträge gibt. Also ein Tarifvertrag hätte einer Frau ja automatisch das gleiche Geld, den gleichen Urlaub, was auch immer, zugestanden wie jedem anderen Mitarbeiter auch. Dadurch, dass die Firmen sich da immer mehr von solchen Tarifverträgen verabschieden. Es ist immer mehr eine individuelle Aushandlung. Und ja, da haben wir Frauen vielleicht hin und wieder dann zum Beispiel auch das fehlende Argument, dass wir sagen, ja, wir arbeiten zwar genauso viel, sind aber vielleicht aber in Teilzeit. So, also ich denke, ja, das stimmt definitiv.
Genau. Und okay. Das mit Teilzeit ist ja auch, das spielt ja auch mit in diese ganze Thematik rein. Viele Frauen arbeiten eben Teilzeit wegen ihrer Kinder zum Beispiel. Und dadurch verdienen sie ja von alleine schon weniger. Und Frauen sind auch oft in Berufen, die zum Beispiel sozial angesiedelt sind, wo schon gleich weniger bezahlt wird, wo wir dann wieder beim Thema faire Bezahlung für alle sind. Für die Pflege, für soziale Berufe.
Und ihr sagt beim Thema, es gibt den Gender Pension Gap. Das heißt, Frauen bekommen weniger Rente. Und Altersarmut ist weiblich.
Das kommt auch noch dazu. Ja. Meine Generation ist ja noch ein bisschen schlimmer betroffen. Aber da habe ich schon gelesen, viel zu gelesen. Und bei meiner Generation ist der Vorteil, dass unsere Generation das weiß. Also, dass man kann sich darauf einstellen, dass man eben eine schlechte Rente kriegen wird. Und dann muss man eben vorher vorsorgen.
Ich bin mir da nicht sicher, dass du dich wirklich drauf einstellen kannst. Ja. Du weißt überhaupt gar nicht, was, wenn du in Rente gehst, später mal für dich die Butter kostet.
Ich kann mich darauf einstellen, dass ich wenig Geld habe.
Das ist richtig.
Das auf jeden Fall.
Dann kannst du heute schon mal ein bisschen die Butter dünner schmieren.
Ein bisschen sparen.
Gut, interessant wird die Beilage sein. Erstmal vielen Dank, Katja, dass du hier warst.
Ja, danke.
Hat mir Spaß gemacht, danke.
Ja, und für alle, die das jetzt schon wieder vergessen haben, die Sonderausgabe der Mediengruppe Kreiszeitung zum Thema 75 Jahre Grundgesetz, die erscheint am 17. Mai. Also nicht vergessen und ab jetzt merken.
Und mit diesem Hinweis danken wir euch für eure Aufmerksamkeit. Verbleiben mit der Bitte für Bewertungen bei Spotify und Co.
Und abonniert uns doch gerne bei Facebook und Instagram unter mk-podcasts.
Und denkt natürlich auch an Elona, das digitale Angebot der Mediengruppe Kreiszeitung.
Macht's gut und schönes Wochenende.